SRF 1.
Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Der Bund schätzte nur, statt zu rechnen, bei der Abstimmung über die Heiratsstrafe. Das stellte ein externer Gutachter fest. Vielleicht sind neu auch Sie betroffen. Die UBS hat wegen der Hypothekargeschäfte in den USA das Messer am Hals. Schon wieder. Aktuelle Erinnerungen an Nazi-Deutschland. Heute sei jeder Zweite in Ostdeutschland überzeugt, Ausländer kämen nur nach Deutschland, um den Sozialstaat auszunutzen. Frührenten, flexible Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen auf dem Bau sind eine Baustelle. Wie weiter? Baumeister und Gewerkschafter kreuzen im Tagesgespräch die Klingen um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Viele verheiratete Paare werden in der Schweiz steuerlich schlechter behandelt als Unverheiratete. Die Frage ist, wie viele Paare betrifft diese Ungleichbehandlung bei der direkten Bundessteuer, diese sogenannte Heiratsstrafe? Nachdem die eidgenössische Steuerverwaltung die Zahl der Betroffenen im Sommer stark nach oben korrigiert hat, kommt jetzt aus, dass gar keine zuverlässige Aussage möglich ist. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Rund 80'000 Zweiverdiener-Ehepaare seien bei der direkten Bundessteuer von einer verfassungswidrigen Mehrbelastung betroffen. So hat es der Bundesrat vor der Abstimmung über die Initiative gegen die Heiratsstrafe der CVP im Februar 2016 im Abstimmungsbüchlein behauptet. In diesem Sommer hat das Finanzdepartement diese Zahl dann massiv nach oben korrigiert auf 450'000 Ehepaare, worauf die CVP mittels Beschwerde die Wiederholung der Abstimmung verlangt hat. Jetzt zeigt ein Gutachten im Auftrag des Finanzdepartements, eine zuverlässige Berechnung der betroffenen Paare oder der finanziellen Auswirkungen der Vorlage sei derzeit gar nicht möglich. Denn die eidgenössische Steuerverwaltung verfüge nicht über die nötigen Angaben aus den Steuererklärungen, die bei den kantonalen Veranlagungsbehörden vorhanden wären. Das Finanzdepartement will nun prüfen, wie es an diese Daten herankommen kann. Der Gutachter seinerseits wagt eine neue Schätzung. Er geht sogar von über 600'000 betroffenen Ehepaaren aus, fügt allerdings an, dass diese Zahl mit Vorsicht zu genießen sei.
Philipp Burkhardt. Es ist ein überraschendes Kommuniqué. Da schreibt die UBS, sie nehme an, dass sie noch heute oder morgen in den USA verklagt werde. Und zwar wegen der Hypothekengeschäften vor 10 Jahren. Geschäften, die daran mitschuld sein sollen, dass es zur Finanzkrise gekommen ist. Frage an Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. Was wird der UBS jetzt vorgeworfen?
Ja, die UBS war mittendrin, damals als diese Hypothekenblase platzte. Die lokalen Banken und Finanzinstitute gaben ja damals schier jedem, der es wollte, eine Hypothek. Auch solchen, die es sich eigentlich nicht leisten konnten, also schlechten Schuldnern. Die Großbanken, darunter eben auch die UBS, kauften dann solche Hypotheken auf, bündelten sie und verkauften sie im Paket weiter an institutionelle Investoren, an Pensionsfonds und Fonds und so weiter, ohne genau zu wissen, wie solid die einzelnen Hypotheken waren. Und als sich dann die Kreditausfälle häuften, dann kollabierte dieses System. Aber zurück zu Ihrer Frage, ganz genau weiß man noch nicht, was die Vorwürfe sind, weil diese Zivilklage des Department of Justice noch nicht vorliegt.
Anders als die CS, die auch schon betroffen war, will die UBS hier nicht zahlen, sondern sich verteidigen. Warum wählt sie diese Strategie?
Sie argumentiert, die UBS, sie sei nicht Betrügerin gewesen, sondern im Gegenteil selber betrogen worden. Sie habe kaum selber Hypotheken vergeben, sondern sie habe selber faule Kredite angedreht bekommen. Und sie habe da große Verluste erlitten. Deshalb könne man sie auch nicht verurteilen. Weiter nimmt die UBS nicht Stellung zu ihrer Strategie. Es ist aber zu vermuten, dass die amerikanischen Justizbehörden, wie mit anderen Großbanken, auch mit der UBS, einen Vergleich anstrebten, aber zu viel verlangten oder mehr verlangten, als die UBS dafür einwilligen wollte. Und so lässt es nun eben die UBS auf diese Zivilklage ankommen.
Was steht denn jetzt für die Bank auf dem Spiel?
Es geht um viel Geld. Ich habe mit einem Bankanalysten von einer anderen Bank gesprochen, der schätzt, dass es um 1 bis 1,5 Milliarden Franken gehen könnte. Andere Analysten schätzen gar, es könnte um bis zu 2 Milliarden Franken gehen. Die Credit Suisse musste seinerzeit gar 5 Milliarden Franken hinblättern.
An der Börse hat die UBS-Aktie trotz dieser Mitteilung heute sogar zugelegt. Also so schlecht scheinen die Aussichten nicht zu sein für die Bank.
Ja, das kommt nicht ganz aus heiterem Himmel. Die Investoren wussten, dass es diese Altlast in dieser Größenordnung noch gibt. Aber es ist natürlich schon ein Risiko. Es kann auch anders herauskommen. Denn die UBS ist die letzte Bank, die sich in diesem Zusammenhang noch nicht mit den amerikanischen Justizbehörden geeinigt hat. Und es ist die erste, die es nicht auf einen Vergleich, sondern wirklich auf einen Prozess ankommen lässt.
Danke für die Einschätzungen, Klaus Bonanomi. Die weiteren Meldungen des Mittags hat nun Tobias Mayer.
Bei einer Schießerei in einer Bar im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach Angaben der Polizei mindestens 12 Menschen getötet worden. Unter den 12 Toten sei der mutmaßliche Täter und auch ein Polizeibeamter, der bei der Intervention erschossen worden sei. Die Schüsse fielen in einer Country-Bar in der Stadt Thousand Oaks im Süden Kaliforniens. Über ein Motiv oder den Hintergrund des Täters ist noch nichts bekannt. Angst vor steigenden Lebensmittelpreisen. Deswegen haben die Schweizer Stimmberechtigten vor 6 Wochen die Fair Food-Initiative abgelehnt. Zu diesem Schluss kommt die sogenannte Voto-Studie, die von der Bundeskanzlei finanziert wird. Die Kernanliegen der Initiative, wie regional produzierte Lebensmittel oder ein Verbot von Produkten aus Massentierhaltung, seien zwar auf große Zustimmung gestoßen. Die Sorge vor teureren Lebensmitteln habe jedoch überwogen. Ebenfalls abgelehnt wurde die Initiative für Ernährungssouveränität. Diese stand laut der Voto-Studie im Schatten der Fair-Food-Initiative. Für die Voto-Studie wurden rund 1500 Stimmberechtigte befragt. Fast 2000 Fragen haben Nationalrätinnen und Nationalräte in der laufenden Legislatur seit 2015 bisher für die Fragestunde im Rat eingereicht. Dies schreibt der Bundesrat auf eine entsprechende Anfrage aus dem Parlament. Am meisten Fragen reichte der Genfer SP-Nationalrat Carlo Sommaruga ein. Er verlangte 69 Mal vom Bundesrat Auskunft. An zweiter Stelle folgt die Zürcher SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann mit 60 Fragen. Die Fragen des Nationalrats beantwortet der Bundesrat jeweils mündlich in der Fragestunde. 2007 teilte der Bund mit, dass die Beantwortung jeder Frage den Bund rund 6.100 Franken kostet. Heute ist Nationaler Zukunftstag. Dieser steht dieses Jahr unter dem Motto Seitenwechsel, weshalb wir jetzt die Seiten wechseln.
Hallo, mein Name ist Ambro und ich bin zu Besuch im SRF Radiostudio in Bern. Es ist eine von hunderten von Firmen, die heute ihre Türen öffnen für Kinder der 5. bis 7. Klasse. Seitenwechsel heißt das Thema, weil Mädchen und Buben in untypische Berufe reinsehen sollen.
Das war Amra, eines von hunderten Schulkindern, das am heutigen Nationalen Zukunftstag teilnimmt. Den Aktionstag gibt es seit 17 Jahren. Es ist ein Projekt der Gleichstellungsfachstellen der Kantone und wird von zahlreichen Berufsverbänden unterstützt. Das Wetter. Heute und morgen geht es im Norden mit einigen Wolken, aber auch sonnigen Phasen weiter. Im Mittelland hat es am Freitagmorgen Nebel. Im Süden bleibt es bewölkt und zeitweise nass. Mit 12 bis 15 Grad ist es beidseits der Alpen sehr mild.
Die Ausländerfeindlichkeit steigt in Deutschland wieder an, besonders im Osten des Landes. Jeder Dritte ist überzeugt, dass Ausländer nur nach Deutschland kommen, um den Sozialstaat auszunutzen. In den neuen Bundesländern ist es beinahe jeder Zweite. Zu diesem Ergebnis kommt die neueste Studie der Universität Leipzig. Ich fragte den Co-Autor der Studie, den Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung der Universität Leipzig, Oliver Decker. Wie bewerten Sie das Resultat?
Das sind tatsächlich beängstigende Zahlen. Das ist zum Beispiel so, dass auch ein sehr großer Anteil der Aussage zustimmt, Deutschland ist durch die Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet. Das ist ein sehr eindeutiger Befund und wir waren auch überrascht, nachdem es in den letzten Jahren tendenziell immer weiter Abnahmen gab bei der Zustimmung.
Welchen Anteil an dieser Entwicklung haben eigentlich Parteien wie die AfD oder Bewegungen wie die Pegida?
Wir messen Einstellungen. Diese Einstellungen sind seit 2002 auf einem sehr hohen Niveau mit Schwankungen. Es gab auch schon mal höhere Werte, deutlich höhere Werte, jetzt aber in der Zwischenzeit auch niedrigere. Die AfD hat im Grunde genommen ist nicht verantwortlich für diese Entwicklung. Sie macht nur sichtbar, was an Potenzial vorhanden ist.
Woher kommen diese Vorurteile?
Sie müssen sich vorstellen, dass es einerseits Spätfolgen der Wende sind. Also die Menschen in der DDR haben nach der Wende sehr viel akzeptiert, weil sie sich identifiziert haben mit dem Neuen, was da kam. Dieses Neue wurde nicht hinterfragt. Es wurden auch eigene Lebensentwürfe aufgegeben, eigene Vorstellungen der Mitgestaltung. Das funktionierte gut zunächst einmal, weil das eine autoritäre Unterwerfung war. Das bedeutet aber auch immer, dass es Spätfolgen gibt und die fallen umso massiver aus, je mehr die Rechnung nicht beglichen wird, je weniger sozusagen auch eine von der Autorität in dem Fall halt im westdeutschen System eine Anerkennung geleistet wird. Man könnte es mit Erich Fromm sagen, die Menschen, die ihr eigenes Leben nicht gelebt haben oder nicht leben konnten, hassen das Leben der anderen.
Gibt es trotzdem in Ihrer Studie einen Grund zur Hoffnung? Gibt es trotzdem eine Entwicklung, die Anlass gibt zu sagen, das kommt schon gut, wenn wir es jetzt packen?
Auf jeden Fall können wir feststellen, dass die demokratischen Milieus stabil und groß sind. Sie sind nicht, wir reden hier ja über 30% der Menschen, die ausländerfeindlich sind. Wir reden über 8,5% der Deutschen, die manifest rechtsextrem sind, also der Ostdeutschen, 5% in Westdeutschland. Aber das bedeutet auch, dass diejenigen, die mit dem politischen System hoch identifiziert sind, die sogar sehen, dass es welche Chancen es bietet, die sind auch gewachsen. Das ist etwas, wo wir jetzt in nächster Zeit mit Sicherheit auch politische Auseinandersetzungen erleben werden, um die Frage, wie wollen wir leben in der Gesellschaft, aber die demokratischen Milieus sind durchaus auch in der Lage, sich da zu positionieren und haben durchaus auch eine große Stärke.
Welche Auswege sehen Sie aus dieser Situation von Feindlichkeiten unter Bevölkerungsgruppen untereinander?
Im Grunde genommen geht es darum, tatsächlich die Gesellschaft zu demokratisieren. Es gibt sehr viele Diskurse, die ausgrenzend sind, die auch von Parteienvertretern politisch-demokratischer Parteien geführt werden. Und darauf muss verzichtet werden, um nicht die rechtsextremen Positionen zu legitimieren.
Sagt Oliver Decker, Co-Autor der Studie des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung der Uni Leipzig im Rendezvous. Und hier bei uns geht es so weiter. Sozialdetektive, Plage für IV-Bezüger oder Schutz der Ehrlichen, die Reportage und die Replik. Waren Sie schon mal in Palermo? Die Stadt blüht auf.
Diventano delle città per soli turisti.
Aber die Regierung setze zu sehr auf Touristen, sagt die Architekturprofessorin. Und was haben die Ukraine und Russland gemeinsam? Unbequeme Zeitgenossen werden auch mal ermordet, analysiert unser Korrespondent. Aber es gäbe einen entscheidenden Unterschied. Manfred Weber. Den Namen müssen Sie sich merken. So heißt der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die EU-Wahlen im nächsten Mai. Die Delegierten der Volkspartei haben ihn vor wenigen Minuten dazu gekürt. Damit hat Manfred Weber gute Chancen, Nachfolger von Jean-Claude Juncker und künftiger Präsident der EU-Kommission zu werden. Und damit wird er wichtig für unsere bilateralen Verhandlungen mit Brüssel. Oliver Washington mit einem Kurzporträt.
Manfred Weber, 46 Jahre alt, CSU-Mitglied und Präsident der Fraktion der Volkspartei im EU-Parlament. Der Mann hat zwei Botschaften.
I am a bridge builder. That is part of my political DNA.
Er sei ein Brückenbauer, das sei Teil seiner politischen DNA. Manfred Weber gilt im Parlament auch als jemand, der gut zuhören und unterschiedliche Interessen zusammenführen kann. Diese Stärke ist im heutigen, zerstrittenen Europa besonders gefragt. Deshalb betont Weber das auch immer wieder. Er versucht damit aber auch seine große Schwäche zu kaschieren. Er hat nämlich keine Regierungserfahrung. Ein Nachteil für einen möglichen Kommissionspräsidenten, wenn er mit Staats- und Regierungschefs zusammenarbeiten muss. Und seine zweite Botschaft?
This Europe of today must become a Europe of our citizens.
Weber selber lebt in einem kleinen bayerischen Dorf. Er betont, dass er bestens im Volk verwurzelt sei. Deshalb sei er die richtige Person, um die EU wieder näher an die Menschen zu bringen. Weber spricht von einer EU, welche die Interessen der Menschen verteidige, von einer EU auch, in welcher sich die Menschen zu Hause fühlten. Diesbezüglich betonte er den Schutz der Außengrenzen vor Migranten und für ihn ganz wichtig, die christlichen Werte der EU, die es zu verteidigen gelte.
I think that it is important to have a fundament. I think that it is important to describe the fundamental values of this continent.
Abgesehen davon präsentierte Weber noch keine großen programmatischen Zukunftspläne. Aber es ist klar, Manfred Weber sieht sich in der Tradition der großen europäischen Figuren der Christdemokraten, welche die EU aufgebaut haben. Und er will sie nun in die Zukunft führen und den Menschen wieder ein Zuhause geben.
Oliver Washington, die Wahl ist ja ganz frisch. Sie sagten vorhin, Manfred Weber sei zwar ein Brückenbauer, aber ein Mann ohne Regierungserfahrung. Ist der Manfred Weber für diesen wichtigen Posten wirklich der richtige Mann? Ist das nicht eine Nummer zu groß für ihn?
Also er kann natürlich nun das Gegenteil beweisen, aber es ist klar, das Handicap hat er und es ist auch nicht zu unterschätzen meines Erachtens, weil er ja auch auf Augenhöhe mit den Staats- und Regierungschefs verhandeln muss. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Staats- und Regierungschefs eben genau das wollen, ein etwas schwächerer Kommissionspräsident. Das ist das eine. Dazu kommen aber auch noch andere Probleme. Wenn es beispielsweise um die Verteidigung der europäischen Werte geht, muss er sich meines Erachtens auch beispielsweise klarer vom ungarischen Premier Viktor Orbán distanzieren. Sonst ist dieses Einstehen für die europäischen Werte nicht wirklich glaubwürdig. Also ich habe zum Zeitpunkt noch kleine Bedenken.
Gibt es überhaupt noch einen Zweifel, dass Manfred Weber automatisch neuer Präsident der EU-Kommission wird?
Also er hat sicher sehr gute Chancen, weil die Volkspartei auch nach den Wahlen im Mai stärkste Fraktion im Parlament sein dürfte, mit ziemlich großer Sicherheit. Aber das Spitzenkandidatensystem ist nicht mehr so unbestritten. Macron beispielsweise hält davon nicht viel. Kommt dazu, dass nach den Wahlen die Situation im Parlament unübersichtlicher werden dürfte. Weber wird sich eine Mehrheit zusammensuchen müssen. Und wenn das zu kompliziert werden könnte, ist es möglich, dass plötzlich eine andere Person als aussichtsreicher gelten könnte.
Danke für die Einschätzungen, Oliver Washington in Brüssel. In die Schweiz. Schwarze Schafe gibt es wohl überall, auch unter den Bezügerinnen und Bezügern von Sozialversicherungen. Jener Mann zum Beispiel, der wegen eines Rückenleidens von der Versicherung Geld bezieht und gleichzeitig Bauarbeiten erledigt. Die Frage ist, wie weit dürfen Versicherungen gehen, um Betrügern auf die Schliche zu kommen? Sollen sie Detektive einsetzen dürfen? Darüber stimmen wir ab, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz zurückgepfiffen hat, weil eine gesetzliche Grundlage für solche Überwachungen fehle. Wie es sich anfühlt, überwacht zu werden, erzählt eine betroffene Gaudenz Wacker.
Diesen Tag im Frühling 2008 vergisst die 34-jährige Frau, sie nennt sich hier Sarah Berisha, nie wieder. Auf einer Autobahnausfahrt wird sie erst von hinten, dann seitlich gerammt. Sie wird in ihrem Auto eingeklemmt. Seit da sei sie nicht mehr dieselbe, sagt die albanischstämmige Frau. Sie spricht nur gebrochen Deutsch.
Alles ganz kaputt, mein Leben und alles. Ich bin jetzt eine andere Person, weißt, mit viel Schmerzen im Kopf, viel Angst, Schleudertrauma.
Schmerzen und psychische Probleme würden sie bis heute plagen, sagt Berisha. Doch die IV weist ihr Rentengesuch ab. Das war vor 7 Jahren. Eine Rolle spielen dabei auch die Beobachtungen einer privaten Überwachungsfirma. Dass sie beschattet wurde, erfährt Berisha im Nachhinein. Seit da fühle sie sich verfolgt, sagt sie, schon nur, wenn jemand mit einer Kamera herumspaziere.
Wenn ich schon jemand mir mit Kamera und Foto machen, immer Gedanken, alles Leute schauen mir.
Beschattet wird Sarah Berisha in einem Zeitraum von einem halben Jahr an insgesamt 17 Tagen. Der Versicherungsdetektiv dreht Videos, macht Fotos, schreibt Protokolle. Etwa wie Sarah Berisha, kurz SB, mit ihrer Familie in ein Einkaufszentrum gefahren wird.
Im Rietcenter suchen sie Ottos Warenposten auf und schauen sich diverse Artikel an. SB ist sichtlich gut gelaunt.
Sarah Berisha sagt, sie tue nur, wozu ihr die Psychiaterin geraten habe. Rausgehen, ans Licht, an die frische Luft, einkaufen. Nur habe sie davor mittlerweile Angst, weil sie sich beobachtet fühle. So gefährdet die Observation von damals die Therapie von heute, sagt Sarah Berishas Mann Anton Berisha. Auch er landet auf den Videoaufnahmen damals. Seit da habe auch er sein Vertrauen verloren. Sogar sein engstes Umfeld verdächtige er.
Vielleicht ist es der Nachbar, vielleicht Kollege, vielleicht Familie, schlussendlich auch gezahlt worden ist in dem Rücken, um mich zu observieren. Obwohl die Leute wahrscheinlich nichts dafür kennen, man kommt auf Gedanken.
Rational erklärbar sind diese Gedanken nicht. Beschattet werden dürfte Berishas Frau Sarah derzeit ohnehin nicht. Überdies sprach ein kantonales Versicherungsgericht Berisha eine IV-Rente zu. Die Observation hieß das Gericht gut, allerdings seien die Ergebnisse davon bescheiden. Zwei ärztliche Gutachten stellten fest, das Überwachungsmaterial zeige nichts, was die Observierte als Betrügerin entlarven würde. Sarah Berisha selber fragt sich noch heute, 8 Jahre nach der Observation, darf ich noch rausgehen, darf ich draußen lachen? Lakonisch kommentiert die 34-Jährige,
ich bin nicht tot. Wenn ich nicht tot, nachher nicht laufen oder nicht lachen oder nicht reden.
Sie sei doch nicht tot. Nur Tote würden gar nicht mehr lachen.
Soweit die Perspektive der Überwachten. Was aber sagen auf der anderen Seite jene, die auf Detektive setzen möchten? Zum konkreten Beispiel wolle er sich nicht äußern, sagt Rolf Kammenzind vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Stellung nimmt er aber zum allgemeinen Vorwurf, Observationen könnten Versicherten schaden.
Also die Sozialversicherungen sind ja verpflichtet, genau abzuklären, ob eine Leistung wirklich rechtmäßig ausgerichtet wird. Und leider gibt es halt immer wieder Fälle, in denen versucht wird, mit falschen Angaben eine Leistung zu erlangen. Und in diesen Fällen, in ganz wenigen Fällen, muss eine Observation gemacht werden, damit man herausfindet, was wirklich wahr ist. Klar, solche Observationen sind unangenehm für die Betroffenen, aber die Versicherungen sind verpflichtet, diese Abklärungen zu machen.
Im IV-Bereich beträgt die Aufklärungsquote mit Observationen rund 50%, steht im Abstimmungsbüchlein. Das heisst, in etwa 50% der Fälle werden Personen in ihrer Privatsphäre beobachtet, ohne dass sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Diese 50% Aufklärungsquote, reichen die?
Der Durchschnitt von 50% bezieht sich auf die Jahre 2009 bis 2016. Jetzt aktuell, in den letzten paar Jahren, war die Quote der Aufklärung etwa 75%. Also wir haben Erfahrungen gesammelt und daraus gelernt. Was man aber nicht sagen darf, ist, dass eine Observation, die zum Ergebnis kommt, dass eine Leistung gerechtfertigt ist, keine erfolgreiche Observation ist. Weil letztlich ist das Ziel einer Observation herauszufinden, was wahr ist, und wenn die Observation ergibt, dass eben die Leistung berechtigt ist, dann hat die Observation das Ziel erfüllt und war erfolgreich.
In Observationsprotokollen sind auch immer wieder scheinbare Banalitäten zu lesen, wie zumindest die Gegner monieren, zum Beispiel welches Muster die Bluse einer observierten Person hat. Das heißt auch immer wieder, die Person sei gut gelaunt, trage sehr fröhliche Miene. Dürfen denn IV-Bezügerinnen nur schlechte Laune haben?
Es kann tatsächlich sehr banale Einträge haben, aber das können wir eigentlich nicht beurteilen. Die Observation ist ja eigentlich die reine Beobachtung. Aber der Detektiv hat nicht die Aufgabe zu beurteilen, ob jetzt diese Beobachtung relevant ist oder nicht. Das ist dann die Aufgabe der beurteilenden Stelle. Also die müssen dann schauen, ist diese Beobachtung relevant für diesen Gesundheitsschaden oder nicht.
Wir sprachen jetzt über diesen einen Fall, wo durch die Observation kein Betrug nachgewiesen werden konnte. Was sind denn Gegenbeispiele, wo aus Ihrer Sicht die Observation etwas bringt?
Ich kann jetzt nicht über aktuelle Fälle sprechen. Es gibt aber auch Fälle, die schon publiziert sind. Ich erinnere da zum Beispiel an einen Fall, den wir hatten. Dann ein Mann, der hat geklagt, er könne nicht mehr richtig sich bewegen und gehen. Und dann hat man ihn gefilmt, wie er auf hohem Niveau Golf gespielt hat. Solche Bilder hat man ab und zu und das gibt natürlich schon zu denken.
Sagt Rolf Kammenzind vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Die Abstimmungskontroverse zum Thema gibt's hier morgen um 13 Uhr. Italienische Großstädte. Wir denken sofort an Kultur, Architektur, Geschichte, an Rom, Venedig oder Florenz. Erst in den letzten Jahren ist auch Palermo zu diesen Städten gestoßen, als neuer Magnet für Touristen. Palermo hat Jahrzehnte der Verwahrlosung, des mafiösen Niedergangs hinter sich gelassen und erlebt einen langen Frühling. Allerdings hat dieser Aufschwung vorerst nur das Zentrum erreicht, wie die Reportage von Franco Battel zeigt.
San Nicolò ist eine Kirche mit einem mächtigen, mittelalterlichen Turm. Eine enge, steile Treppe führt hinauf. Von hier oben sieht man ganz Palermo, Kuppeln, Türme, in der Ferne das Meer. Die Altstadt mit ihren Schätzen zieht heute wieder Touristen an. Vor 20 Jahren aber war das anders. Das Zentrum zerfiel, war gefährlich. Renata Prescher ist Professorin für Architektur an der Universität Palermo. Sie sieht über die Altstadt und sagt, knapp die Hälfte der Häuser ist heute wieder bewohnt. 20.000 Leute leben hier, es hätte aber Platz für 50.000. Der Zerfall hatte am Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen. Bomben der Alliierten hatten die Altstadt schwer getroffen. Was nicht zerstört war, ließ die Stadtregierung später verfallen. Sie war von der sizilianischen Mafia der Cosa Nostra unterwandert worden. Die Wende zum Bessern kam Anfang der 1990er Jahre, ausgerechnet mit zwei Morden. Die Mafia ermordete die beiden Richter Falcone und Borsellino. Das war ein Weckruf, sagt Prescher. Die Bürgerinnen und Bürger fingen an, sich zu wehren und das Zentrum für sich zurückzufordern. Bürgermeister Leo Luca Orlando regierte damals wie heute. Er setzte alles daran, den Wiederaufbau der Altstadt in Gang zu bringen. Wohnhäuser, Paläste, Kirchen wurden oft mit staatlichen Zuschüssen saniert oder rekonstruiert, meist originalgetreu, sagt die Architekturprofessorin anerkennend. Etwas aber kritisiert Renata Prescher entschieden. Beim Wiederaufbau denke man oft nur an die Touristen.
Diventano delle città per soli turisti. Io credo che questo è il rischio che Palermo sta correndo.
Läden, Bars, Restaurants, alles sei auf Touristen zugeschnitten. Palermo drohe dieselben Fehler zu machen wie Rom oder Barcelona. Die Einheimischen würden in die Außenquartiere vertrieben. In diesen Außenquartieren ist von Palermos Frühling bisher wenig zu spüren. Wer Glück hat, findet im Zentrum, im Tourismus einen Job und pendelt täglich mühsam dorthin. Doch an der Peripherie selber herrscht Stillstand. Zum Beispiel im sogenannten Zen, einer grauen Plattensiedlung Richtung Flughafen. Hier arbeitet Mariangela De Gangi als Sozialarbeiterin.
Allo Zen vivono famiglie prevalentemente molto giovani. Ma anche molto povere.
Im Zen leben viele junge, viele arme Familien, Leute, die sich das Zentrum nicht leisten können. Viele Jugendliche verlassen hier die Schule frühzeitig ohne Abschluss. Genau darum bieten die Ganji und ihr Team Aufgabenhilfe und Freizeitbeschäftigung für Schülerinnen und Schüler. Weil viele übergewichtig sind, organisieren sie zum Beispiel Koch- und Ernährungskurse. An einem langen Tisch kneten Mädchen und Buben eine orangefarbene Masse. Später formen sie daraus Kugeln, Polpette di Zucca, Kürbisklöße, ein gutes, günstiges, gesundes Essen, erklärt die Ganji. Sie will, dass diese Kinder eine Chance haben. Doch selbst mit einem Schulabschluss haben es diese Jungen schwer. In Industrie und Gewerbe gäbe es kaum neue Stellen. Der Aufschwung Palermos müsse übers Zentrum, über den Tourismus hinauswachsen. Die Sozialarbeiterin hatte eine Idee für einen ersten kleinen Schritt. Diese Vorstadt hat auch 40 Jahre, nachdem sie gebaut wurde, noch immer keine Piazza, keinen Platz.
Non ha mai avuto spazi di condivisione, spazi collettivi. Allo Zen 2 non c'è ancora una piazza.
Ein Platz für die Leute der Vorstadt. Doch bisher hatte Palermos Politik für die Außenquartiere weder Geld noch Ideen.
Franco Battel. Sie wollen mehr hören? Mehr zu Palermos langem Frühling gibt es in der Sendung International übermorgen Samstag um 9 Uhr auf SRF 2 und am Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 1. Nicht verpassen. Es ist ein grausamer Mord an einer jungen Frau. Es ist ein politisches Verbrechen. In der ukrainischen Hafenstadt Cherson hat Ende Juli ein Unbekannter der Lokalpolitikerin Jekaterina Gantsjuk Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet. Nach monatelangem Leiden ist die 33-Jährige diese Woche gestorben. Der Hintergrund der Tat ist unklar, aber die Attacke auf Gantsjuk ist kein Einzelfall. Gewalt gehört in der ukrainischen Politik wieder zum Alltag. Eine Analyse unseres Korrespondenten David Nauer.
Jekaterina Gantsjuk war eine mutige, eine leidenschaftliche Aktivistin. Sie arbeitete als Beraterin für den Bürgermeister von Cherson, einer Großstadt in der Südukraine. Doch obwohl sie selber nahe an der Macht war, ging sie keine Kumpanei ein mit anderen Mächtigen. Gansjuk kritisierte unermüdlich die örtliche Polizei als korrupt. Sie nannte Namen, sie klagte an. Die junge Frau tat das, was ukrainische Politiker stets beschwören. Sie kämpfte gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Ihr Tod erschüttert die Ukraine. Die Polizei hat mehrere Verdächtige identifiziert. Sie sollen für den Angriff auf Gansjuk verantwortlich sein. Aber die Hintermänner sind immer noch unbekannt und viele Aktivisten in der Ukraine befürchten, dass das so bleibt. In dem Land ist es in den vergangenen Monaten zu einer ganzen Reihe von Attacken gekommen auf aktive Bürger. Wer sich gegen Korruption und alte Seilschaften einsetzt, lebt gefährlich. In Odessa etwa wurde der Aktivist Alek Michailik angeschossen. Im westukrainischen Tschernivtsi verprügelten Unbekannte Valeri Ayrini, auch er ein Antikorruptionsaktivist. Die Ermittlungen verlaufen bei solchen Verbrechen meist im Sand. Entweder weil der Sicherheitsapparat unfähig ist oder, noch schlimmer, weil Polizei und Täter gemeinsame Sache machen. Deswegen bleibt oft auch unklar, was der Hintergrund der Attacken ist. Geht es um Politik? Oder verteidigen hier kriminelle Seilschaften ihre Pfründen? Bald ist es 5 Jahre her seit dem Volksaufstand auf dem Kiewer Maidan. Die Ukrainer verjagten damals ihren korrupten Präsidenten und wollten aufbrechen nach Europa. Die Bilanz ist ernüchternd. Im benachbarten Russland kommt es auch immer wieder zu Angriffen auf unbequeme Bürger. Dort eher, weil der Staat zu stark ist. Er duldet keinen Widerspruch. Die Gewaltwelle in der Ukraine hat einen anderen Ursprung. Hier ist der Staat zu schwach. Er kann sein Gewaltmonopol nicht durchsetzen. In den Provinzen herrschen Lokalfürsten, die schalten und walten, wie sie wollen. Die Regierung in Kiew scheint machtlos und zynisch. Sie schaut lieber weg, als sich mit kriminellen Strukturen im eigenen Staatsapparat anzulegen. Die getötete Jekaterina Gansjuk hat unter anderem genau dies angeprangert. Sie kritisierte die Polizei, weil sie eine Attacke auf einen Journalisten in Cherson nicht aufklärte. Jetzt ist sie tot.
Rendezvous. 1:1. Da ist noch fast kein Stein auf dem anderen. Baumeister und Gewerkschaften streiten über den Landesmantelvertrag. Die Positionen liegen weit auseinander. Morgen hofft man auf eine Einigung. Wie stehen die Chancen? Je ein Vertreter der Baumeister und einer der Gewerkschaften sind zu Gast im Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Tobias Mayer.
Das Finanzdepartement hat im Zusammenhang mit der CVP-Familieninitiative unzuverlässige Zahlen geliefert. Das sagt ein Expertenbericht. Es geht um die Zahl der Betroffenen. Wie viele verheiratete Paare mehr Steuern zahlten als Unverheiratete, werde nur geschätzt und nicht über Steuerdaten ermittelt. Das US-Justizministerium plant eine Klage gegen die Großbank UBS wegen mutmaßlich fauler Hypothekengeschäfte. Die UBS teilte mit, man sei über die Klage informiert worden. Bei einer Schießerei in einer Country Bar im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach Angaben der Polizei mindestens 12 Menschen getötet worden. Über ein Motiv oder den Hintergrund des Täters ist noch nichts bekannt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.